jetzt Facebook boykottieren, das wäre ja, das wäre ja krank.
Wahrscheinlich ist es heutzutage schwer, sich ein Leben ohne das Internet und seine unbegrenzten Möglichkeiten vorzustellen. Eine dieser Möglichkeiten ist die Interaktion innerhalb sozialer Netzwerke. Und ob wir wollen oder nicht, soziale Netzwerke sind ein Teil unseres Lebens.
Ich benutze soziale Netzwerke sehr oft, also Instagram, YouTube gehört ja dazu. Ich benutze die, dass ich die, mich vor allen Dingen auch informiere. Und auch den einen oder anderen halt auch folge, um halt weitere Informationen zu bekommen.
Ich nutze halt Facebook einfach deswegen, weil halt sehr viele Freunde bzw. soziale Kontakte da auch drin sind, die ich irgendwie anschreiben kann. Oder halt, was für mich gerade bei Facebook sehr nutzvoll ist, ist diese Veranstaltungstipps. Bzw. wenn du halt, sag ich mal, ein bestimmtes Netzwerk an Freunden hast, dann weißt du halt sozusagen, wo gehen die hin, auf welche Veranstaltung oder was gibt's. Also weil die halt einfach geteilt werden und so hast du es halt einfach sehr, sehr leicht sozusagen, sag ich mal, deine Wochenende oder deine Freizeit zu planen.
Das ist so der Hauptgrund, warum ich Facebook nutze, um einen Überblick über Veranstaltungen zu haben.
Um mit Freunden in Kontakt zu bleiben, die halt nicht in Halle wohnen.
Nein, ich mag es eigentlich nicht, aber irgendwie ist man dann irgendwie durch die Uni und durch andere Vereine gezwungen, dann so durch Gruppen und sowas benutze ich zwangsläufig.
Soziale Netzwerke sind einfach ein Zeichen unserer Zeit, ein Zeichen unserer derzeitigen Kommunikation. Sie sind Bestandteil unserer Lebenswelt. Sie sind Spiegel unserer Lebenswelt.
Soziale Netzwerke können ohne Frage sehr nützlich sein, da sie den Kontakt zwischen Menschen aus aller Welt und noch viel mehr ermöglichen. Doch man sollte ihre Risiken nicht unterschätzen. Vor kurzem bin ich auf eine Studie der Royal Society for Public Health gestoßen, die sich mit der Auswirkung sozialer Netzwerke auf die geistige Gesundheit von Jugendlichen zwischen 14 und 24 auseinandersetzt. Laut dieser Studie machen soziale Netzwerke nicht nur süchtig, sondern beeinflussen die Psyche der Jugendlichen massiv. Instagram sei dafür besonders prädestiniert. Snapchat, Facebook und Twitter seien weniger bedrohlich, dennoch können auch sie einen großen Einfluss haben. Instagram fördere bei Jugendlichen sogar Depressionen, Schlafstörungen, ein niedriges Selbstwertgefühl, Einsamkeit und die Besessenheit mit dem eigenen Aussehen. So jedenfalls die Ergebnisse der Studie. Ich habe darüber mit dem Referenten für Jugendschutz in Magdeburg, nämlich Jörg Krasch, gesprochen. Und obwohl Jörg der Meinung ist, dass die Situation nicht so ein riesiges Ausmaß hat, wie man es durch die Ergebnisse der Studie vermuten würde, bestehen dennoch bedenkliche Tendenzen.
Wir führen gerade in letzter Zeit wieder vermehrt ganz aufgeregte Debatten über das, was soziale Netzwerke mit uns, mit unseren Kindern, mit unseren Jugendlichen machen. Nichtsdestotrotz haben wir gewisse Gefahrenlagen, die tendenziell eher bei Jugendlichen eben auftreten.
Kinder werden heutzutage viel zu früh eigentlich mit der Erwartungswelt der Erwachsenen konfrontiert. Und das ist, glaube ich, mit eins der Hauptprobleme auch. Eine Studie hat auch gezeigt, so Germany's Next Topmodel, die Altersgruppe, die da verstärkt beginnt, das zu sehen, also so der erste Peak, sage ich jetzt mal in der Kurve, ist bei 10 Jahren. Das ist unheimlich früh für den eigenen Körper einer so starken Bewertung auszusetzen. You're not good looking, well you better be rich or be real good at cooking. You should probably lose some weight, cause we can't see your bones. You should probably fix your face or you'll end up on your own. Wir haben vollkommen unerreichbare Bilder von Frauen, die immer gleich retuschiert werden und die selbst, obwohl sie schon ein geringes Gewicht mitbringen, ja nochmal körperlich schlanker gemacht werden mit Photoshop und ähnlichen Mitteln. Gleichzeitig wird dann immer so die Figur genommen und sehr stark weich gezeichnet daraus. Da kommt dann so ein richtiges Leuchten, sage ich jetzt mal, auf die Haut. Die Haut wird sehr ebenmäßig. Wir sehen keine Adern, wir sehen keine Poren. Es entsteht eigentlich so eine Engels- oder von mir aus auch elbenhafte Figur, an der wir uns messen, die wir anstreben sollen und die aber natürlich vollkommen unerreichbar ist.
Nathalie Rosenke, die Vorsitzende der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung in Berlin, bestätigt, dass auch in sozialen Netzwerken immer wieder neue, auf den Körper bezogene Trends gefeiert werden. DIN-A4-Challenge, Collarbone-Challenge, Belly-Button-Challenge, die Thigh-Gap, der Bleistift-Test und so weiter. Diese ganzen Challenges und Darstellungsformen beherrschen Instagram seit Jahren. Bei der DIN-A4-Challenge zum Beispiel muss man ein Blatt Papier nehmen und versuchen, seine Taille dahinter zu verstecken. So sieht man, ob die eigene Taille schlank genug ist, um den Ansprüchen der Community zu entsprechen. Die Belly-Button-Challenge dagegen setzt voraus, dass man mit dem Arm hinter dem Rücken an seinen Bauchnabel mit der Hand kommt. Dabei muss man sich ordentlich verrenken. Auch dabei geht es um die möglichst schlanke Taille. Als Thigh Gap wird wiederum die Lücke zwischen den Oberschenkeln bezeichnet. Je größer diese Lücke ist und demnach je schlanker die Oberschenkel sind, desto mehr Anerkennung gibt es.
Es hat ja nichts damit zu tun, dass wir die individuelle Schönheit der Menschen wahrnehmen würden, sondern es geht ja vielmehr darum, wie stark stimmt die Person mit unserer Checkliste überein? Ah ja, okay, ich habe gelernt, das ist dann schön. Oh, ein schöner Mensch. Und das heißt, wir erleben Schönheit ja gar nicht mehr.
Mädchen, die danach streben, können dadurch schwerwiegende und auch langfristige psychische Probleme entwickeln, wie zum Beispiel Essstörungen. Das Kuriose daran ist, dass der Erfolg bei diesen Challenges meistens nicht einmal wirklich etwas mit dem Gewicht, sondern mehr mit dem anatomischen Körperbau zu tun hat. Und die Belly Button Challenge zum Beispiel testet eigentlich nur die Gelenkigkeit. Diese Art der Körperwettbewerbe zielen darauf ab, festzustellen, ob wir schön sind oder nicht. So nach dem Motto, wenn du in dieses Schema reinpasst, bist du etwas wert. Wenn nicht, naja, Pech gehabt. Britische Forscher haben ebenfalls festgestellt, dass Instagram Mädchen und junge Frauen fühlen lässt, dass ihre Körper nicht mit denen anderer Nutzerinnen mithalten können. Dabei haben die meisten Nutzerinnen ihren Fotos einen Filter hinzugefügt und so bearbeitet, dass sie die Vorstellung von perfektem Aussehen erfüllen sollen.
So funktioniert das dann halt auch bei Instagram und dort haben wir eben genau die gleichen, teils unerreichbaren und hehren Vorbilder, denen junge Menschen dann nacheifern wollen. Letztlich sind es ganz einfache Prozesse, die der Jugend auch inhärent sind, dass wir uns abgleichen, dass wir Rollenvorbilder suchen, dass wir gewisse Figuren brauchen, an denen wir uns abgleichen, an denen wir uns sozusagen identifizieren wollen, mit denen wir uns messen wollen. Und ich glaube, dass da durchaus eine Schieflage eben besteht, nicht nur in sozialen Netzwerken wie Instagram, sondern im Allgemeinen bei medialen Rollenvorbildern haben wir einerseits eben mitunter fragwürdige Rollenbilder, fragwürdige Frauenbilder.
Die Rolle, die eine Frau einnehmen soll, wird ja immer noch durch, ich sag jetzt mal zum Beispiel, die Filmindustrie befeuert. Also, dass wir dort jetzt Figuren hätten, wo man sagen würde, das ist total entspannt dargestellt und gleichberechtigt, ist ja nicht der Fall. Also Frauen sind meist halt die romantische Figur, sie haben deutlich weniger Text, sie haben nicht die Aufgabe, sich als die durchsetzende Kraft darzustellen meist, sondern sind so ein bisschen schmückend oder eben, wie gesagt, so dieses Klischee vom immer wieder mütterlichen oder emotionalen Fugenkind in bestimmten Situationen. Die Tatsache, dass sich das noch nicht ausreichend weiterentwickelt hat, diese Rolle, die man Frauen, die man an sie heranträgt als Erwartungshaltung, bedeutet natürlich, dass wenn ich als Frau eine bestimmte Anerkennung erfahren möchte, dass es einfacher ist, der Rolle zu entsprechen, weil ich dann dieses Feedback natürlich auch erhalte, als jetzt gegen diese Rolle anzugehen und mich selbst zu behaupten.
Fragwürdige Frauenbilder und Rollenbilder findet man nicht nur in sozialen Netzwerken, Fernsehprogrammen und der Filmindustrie. Wenn man in die Musikbranche schaut, fällt auf, dass weibliche Künstlerinnen häufig mehr durch ihr Aussehen auffallen als durch ihre Musik. Das zeigt sich vor allem in der Popmusik. Stark sexualisierte Sängerinnen verkaufen sich eben besser, denn so wird ihr Erwartungshalten gegenüber Frauen erfüllt. Nur wenige Musikerinnen der Popcharts sind wirklich für ihre Musik berühmt. Meistens ist es ihr Aussehen oder ihr Privatleben, das für mediales Aufsehen sorgt. So beeinflusst auch die Popmusik junge Menschen in ihrem Selbstbild. Dennoch wäre es falsch zu sagen, dass das auf alle Popmusikerinnen zutrifft. Die britische Popsängerin Lily Allen zum Beispiel ist für ihre provokanten und sarkastischen Songtexte weltweit bekannt. In ihren Liedern kritisiert sie oft Sexismus und die Sexualisierung von Frauen in der Popmusik und in anderen Teilen der Gesellschaft. Sometimes it's hard to find the words to say. I'll go ahead and say them anyway. Forget your balls and grow a pair of tits. It's hard, it's hard, it's hard out here. Was außer der Kritik an den in der Gesellschaft etablierten Rollenbildern noch nötig ist, damit junge Menschen solche Optimierungstrends in sozialen Netzwerken wie Instagram und Facebook kritisch hinterfragen, erklärt Herr Kratsch.
Das ist eine Aufgabe von auch Medienkompetenz, solche Rollenbilder zu hinterfragen, mediale Angebote zu hinterfragen, Fotos zu hinterfragen, zu durchschauen, dass ein manipulativer Charakter dahinter steckt. Ich glaube, es ist einfach unheimlich wichtig, dass junge Menschen kapieren, wie soziale Netzwerke, wie Medien machen, funktioniert. Und das ist das Wesentliche. Also wenn junge Menschen einfach die manipulativen Charakter von Medien durchschauen, dann sind wir einen großen Schritt weiter. Also ich möchte den mündigen Nutzer einfach nicht entlasten und möchte sagen, nee, aus der Nummer kommst du nicht raus, das musst du einfach verstehen, das musst du wissen. Und da ist Schule, da ist Kindergarten, da ist Elternhaus, da ist eine außerschulische Bildungseinrichtung in der Pflicht, einfach Medienbildung, Medienpädagogik stärker als bisher in den Vordergrund zu rücken. Darüber hinaus ist es wichtig, dass wir uns den Lebenswirklichkeiten junger Menschen stellen, dass wir aufhören, sozusagen despektierlich und mit abschätzigem Blick über das zu reden, was sie da machen, sondern verstehen, was sie machen. Das heißt nicht, dass wir jeden blöden Trend mitmachen müssen. Aber wir müssen ihn verstehen und wir müssen Jugendliche in ihren Interessenslagen ernst nehmen.
Medien und soziale Netzwerke beeinflussen ohne Zweifel unsere Meinung, unsere Interessen, unsere Werte und können auch unsere Persönlichkeit ein Stück weit verändern, im guten und schlechten Sinne. Da wir im digitalen Zeitalter leben, ist es beinahe unmöglich, diesen Prozessen zu entkommen. Damit wir uns aber nicht schaden, sollten wir Medien kritisch begegnen, Inhalte hinterfragen und mit den eigenen Werten und Einstellungen abgleichen. Wenn Jugendliche durch Facebook und Instagram geschädigt werden, dann liegt das nicht direkt an den sozialen Netzwerken, sondern an den Rollenbildern in unserer Gesellschaft. Soziale Netzwerke sind nur eine neue Plattform, auf der sich die Rollenbilder verbreiten. Wenngleich diese Plattform neue perfide Formen ermöglicht, dass sich solche Bilder unter Jugendlichen verbreiten. Wir sollten also nicht nur Medien kritisch nutzen, sondern auch am Abbau dieser bedenklichen Rollenbilder arbeiten. Auf allen Ebenen. Dazu gehört es auch, dem vermeintlichen Drang der Menschen, sich selbst immer wieder zu optimieren, zu widersprechen. Denn dieser Drang existiert als Zwang in einem kapitalistischen System, in dem die Selbstoptimierung ein eigener Markt geworden ist. Das zeigen bestimmte Produkte und Dienstleistungen, wie zum Beispiel Kosmetikprodukte, Diätprodukte, Fitnessangebote und Schönheitsoperationen. Die komplette Entsorgung solcher Produkte zur Selbstoptimierung soll hier nicht die Forderung sein, aber ein reflektierter Umgang damit. Und dazu gehören eben auch diese perfiden Challenges auf Instagram und Co. Einfach nicht mitmachen, man selbst sein, widerständig sein. Das empfiehlt auch Frau Rosenke.
Wie erstrebenswert ist es, Teil immer wieder des Mainstreams zu sein, indem man ja verschwindet? Und ich glaube, die Lust auf den Widerstand ist einfach wirklich etwas, was wir mit lernen müssen.